Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Eines der obskursten Kapitel in der Geschichte des Papsttums ist übrigens das Phänomen der sogenannten Gegenpäpste. Sie sind meist diejenigen, die bei der Papstwahl unterliegen, ihre Niederlage aber nicht akzeptieren. Wir wiederholen einen Beitrag aus dem Jahr 2012 von Kirsten Serup-Bielfeld. Sie hat sich mit einer Historikerin über die enttäuschten Papstanwärter unterhalten, die von der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters immer wieder für Zwist und Unruhe sorgten, dann meist aber auch schnell wieder im Dunkel der Geschichte verschwanden.
Die Papstwahl war nicht immer eine friedliche, harmonische Veranstaltung.
Was von der Bonner Historikerin Christiane Laudage in ihrem Buch Der Kampf um den Stuhl Petri, die Geschichte der Gegenpäpste, offenbar noch vornehm untertrieben ausgedrückt ist. Denn was da am 7. September 1159 in Rom stattfindet und als Mantelstreit in die Geschichte eingeht, gleicht eher einer Kneipenschlägerei als der würdigen Zusammenkunft geistlicher Herren. Zwei Bewerber mit ihren jeweiligen Anhängern streiten sich um den Stuhl Petri. Kardinal Octavian de Monticelli und Roland Bandinelli, Kanzler der römischen Kirche.
Es herrschte eine absolute Pattsituation. Die Wahlgruppe war bereits seit 3 Tagen in der Kirche. Sie kamen nicht weiter. Und dann hat irgendjemand, Roland, den roten Papstmantel umgehängt. Das Umhängen des roten Mantels hat einen Fachbegriff, Immantation. In dem Moment, wo derjenige den roten Mantel auf den Schultern hängen hatte, war er Papst.
Impertinenza, schnaubt sein Rivale. Er stürzt sich mitten hinein in den Tumult, der nun völlig außer Kontrolle gerät. Im weiteren Verlauf dieses Handgemenges schrecken die hohen geistlichen Würdenträger nicht einmal davor zurück, sich gegenseitig heftig zu verprügeln.
Octavian muss Roland den Mantel von den Schultern gerissen haben. Und was passierte? Der Mann kam in dem ganzen Gewühl nicht mit dem Mantel zurecht und hat ihn dann ausgerechnet noch verkehrt herum angezogen.
Was zwar höchst sonderbar ausgesehen haben mag, aber seiner Karriere keinen Abbruch tut. Denn immerhin geht Bandinelli als durchaus bedeutender Papst Alexander III. In die mittelalterliche Kirchengeschichte ein. Seinem Kontrahenten Monticelli dagegen bleibt nur der zweifelhafte Ruhm eines heute längst vergessenen Gegenpapstes namens Viktor IV. Kein Wunder, denn, so Christiane Laudage, die Geschichte werde nun mal von den Siegern geschrieben, zu denen die Gegenpäpste nicht gehören. Weshalb selbst die Erinnerung an sie getilgt werden muss. Folglich spricht man von einer Damnatio Memoriae, also von einer Verdammung des Andenkens. Es sind solche zwar unheiligen, aber durchaus unterhaltsamen Geschichten, die Christiane Laudage in ihrem Buch erzählt. Deutlich wird darin, dass etwa das Gegenpapstschicksal des bedauernswerten Viktors IV. Durchaus symptomatisch ist.
Die Gegenpäpste sind im Prinzip die absoluten Loser der Kirchengeschichte. Anders kann man sie gar nicht bezeichnen. Die Gegenpäpste waren die Konkurrenten der Päpste. Und sie haben diese Konkurrenzsituation verloren. Einer konnte sich durchsetzen. Er ist dann der legitime Papst, als solcher auch in die Geschichte eingegangen. Und der andere hat Pech gehabt.
Christiane Laudage blättert ein fast vergessenes Stück Kirchengeschichte auf, holt Namen, Leben, Wirken und Schicksale der Gegenpäpste ans Licht. Denn die bevölkern die Kirchengeschichte immerhin von der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters. Sie tauchen auf, sorgen für Unruhe, Zwist und oft genug blutige Fehden und verschwinden wieder im Dunkel der Geschichte. Insgesamt 37 Gegenpäpste verzeichnet das päpstliche Jahrbuch, beginnend mit dem Römer Hippolyt, der im 3. Jahrhundert die Kirche spaltet, und endend 12 Jahrhunderte später mit Felix V., dem vormaligen Herzog von Savoyen, der 1449 wieder abdankt. Nun sind die Eroberer des Heiligen Stuhls, die oft als Invasor, Eindringling oder als Pervasor, Angreifer, bezeichnet wurden, zumeist keine Störenfriede von außen, sondern kommen aus dem inneren Kreis der Macht.
Gegenpäpste kommen im Prinzip aus der gleichen Gruppe wie die Päpste. In der Regel ist es die Gruppe, die auch den Papst wählt. Und in den ersten 1000 Jahren der Geschichte der Gegenpäpste kam es immer und immer wieder bei der Wahl eines neuen Papstes zum Knall. Sie hatten dann einfach zwei konkurrierende Gruppen. Jeder dieser Gruppen hatte einen Kandidaten, den sie unglaublich gerne durchdrücken wollten. Das war wie ein Wettlauf, ja? Wer hat zuerst die wichtigen Räume besetzt? In einem Fall war es tatsächlich so, da hat eine Gruppe die inneren Räume des Laterans besetzt. Sie waren halt schneller. Die anderen konnten nur noch die äußeren Räume besetzen.
Gegenpäpste, das wird in Christiane Laudages Buch deutlich, waren ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Da sind einmal die, die einen legitimen Anspruch nicht durchsetzen konnten, aber auch Neider, Ehrgeizlinge, politische Intriganten und Assadeure, die aus Geltungssucht oder ausgestattet mit einer Profilneurose den Stuhl Petri besteigen wollten. Oder auch solche, die als Spielbälle der Macht in die Verstrickungen der Politik gerieten. Manche waren nichts weiter als Schachfiguren im großen abendländischen Schisma, also der Kirchenspaltung von 1378 bis 1417. Andere fanden sich plötzlich statt in Rom in der babylonischen Gefangenschaft der Kirche wieder, im französischen Avignon, der Höhle von Gespenstern und Teufeln, wie der Dichter Petrarca den Papstpalast dort einmal nannte. Trotzdem haben die Gegenpäpste sicher mehrheitlich statt Antipathie unser Mitleid verdient.
Nicht alle, aber noch einige. Da finden Sie eine ganze Reihe von wirklich interessanten, zum Teil schrecklichen, aber auch berührenden Geschichten, ja, wie Männer hoch aufstiegen und dann wieder tief fielen.
Zu den ganz tief Gefallenen gehört zweifellos der unglückliche Formosus, der in den Wirren des zerfallenden Karolingerreiches im Jahr 897 wegen politischer Fehlentscheidungen und einer Reihe angeblicher anderer Vergehen von seinem Nachfolger kurzerhand angeklagt und abgesetzt wird. Nur die Sache hatte einen Haken. Zu dem Zeitpunkt, als das geschieht, ist der Pontifex bereits seit 9 Monaten tot. Weshalb dieser Schauprozess auch als die Kadaversynode des Formosus bezeichnet wird.
Dann hat man ihn aus dem Grab rausgeholt, die verwesende Leiche mit päpstlichen Gewändern behängt, hat ihn auf den päpstlichen Stuhl gesetzt, hat ihn vor Gericht gestellt, natürlich verurteilt, klar, und dann wurden ihm wieder die päpstlichen Gewänder abgezogen, dann wurde die Leiche in den Tiber geschmissen, damit auch nur ja kein Erinnerungsort bestand, an dem man seiner hätte gedenken können.
Allerdings konnte sich der Nachfolger des Formosus, Papst Stephan VI., der dieses schändliche Leichengericht veranstaltet hatte, seines makabren Triumphes nicht lange erfreuen. Er wurde vom empörten römischen Volk ergriffen, in den Kerker geworfen und dort erdrosselt. Dennoch gibt es Erinnerungen, die allen Bemühungen von interessierter Seite zum Trotz nicht verblassen. Etwa die an den Gegenpapst Benedikt
X. Benedikt X. ist einer meiner absoluten Favoriten.
Der nämlich wird 1058 vom römischen Adel auf den Schild gehoben, wohl gegen seinen Willen. Als 2 Jahre später seine Burg außerhalb Roms belagert wird, steigt er auf die Zinnen und appelliert jammernd an die Römer. Sie hätten ihn schließlich zum Papst gemacht und nun möchten sie doch bitteschön dafür sorgen, dass er hier heil wieder herauskomme. Immerhin, so Christiane Laudage, sei ihm das gelungen, auch wenn er danach unter Hausarrest stand, bei seiner Mutter.
Also er bekam das, was man heute die soziale Höchststrafe nennen würde.
Das Buch von Christiane Laudage ist übrigens immer noch lesenswert. Es ist im Herder Verlag erschienen und heißt Kampf um den Stuhl Petri, die Geschichte der Gegenpäpste. 260 Seiten kosten 19,99 €.